Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Wenn man sagt, das Herz ist so der Motor, da ist die Schilddrüse eben das Gaspedal. Und man kann eben mehr drauf steigen auf das Gaspedal, würde dann bedeuten eben eine Überfunktion. Und wenn es zu wenig gedrückt ist, das Gaspedal, dann hat das die Auswirkung der Unterfunktion gleichbedeutend mit den entsprechenden einschlägigen Symptomen.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Habt ihr das schon mal gemerkt? Vielleicht habt ihr Gewicht zugenommen, seid ständig müde oder habt vielleicht Herzrasen? Dann kann das natürlich ganz viele Ursachen haben. Vielleicht ist aber auch ein ganz spezielles Organ schuld sozusagen an diversen Symptomen. Und deshalb sprechen wir heute über die Schilddrüse. Sie hat eine zentrale Rolle, wenn es um unser Wohlbefinden geht, um unseren Stoffwechsel geht. Und wir stellen uns dann die Frage, ja, was passiert denn, wenn sie aus dem Gleichgewicht gerät? Und das passiert, das darf ich vorweg schon sagen, bei wahrscheinlich mehr Menschen, als man glauben möge, dass eben die Ursache bei der Schilddrüse liegt. Es gibt Unterfunktionen, Überfunktionen, welche Krankheitsbilder es gibt, über das sprechen wir heute. Welche Symptome gibt es, die mich vielleicht darauf hinweisen, dass es an der Schilddrüse liegen könnte? Und natürlich sprechen wir darüber, welche Therapien es gibt, die wirklich helfen. Der Mann, der mir diese Fragen beantworten wird, sitzt mir gegenüber. Ich freue mich, dass er da ist. Er ist Primar am Kepler Universitätsklinikum und leitet das Institut für Nuklearmedizin und Endokrinologie. Herzlich willkommen, Dr. Michael Gabriel.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen. Jetzt habe ich schon gesagt, Schilddrüse, unterschiedlichste Symptome. Und wenn man mal Schilddrüse hört, hat man eigentlich kein wirkliches Bild im Kopf. Bei anderen Organen denkt man sich, ja, Magen kennen wir aus, Darm, ja, das haben wir schon mal gesehen. Deshalb fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist denn die Schilddrüse? Wo ist die und wofür ist sie eigentlich zuständig?
Die Schilddrüse ist ein kleines Organ. Es ist ein sogenanntes endokrinologisches Organ. Das bedeutet, dass Hormone gebildet werden. Die Schilddrüse ist relativ klein, hat eine schmetterlingsartige Form. Deshalb sieht man öfters auch bei Aussendungen, bei Foldern, dass da eben der Schmetterling sich drauf befindet. Als Symbol eben für dieses Organ und dieses findet sich am Hals nahe dem Kehlkopf. Es ist mittig zusammengewachsen, es besteht aus zwei Lappen eben und produziert in erster Linie eben das sogenannte Schilddrüsenhormon. Das Schilddrüsenhormon ist eben ganz wichtig für den Stoffwechsel im Körper, in dem Zusammenhang auch für die Entwicklung des Körpers bei Kindern, Jugendlichen, aber auch im späteren Erwachsenenleben. Ohne Schilddrüsenhormon ist der menschliche Körper nicht lebensfähig. Man kann das auch verdeutlichen durch das Bild, wenn man sagt, das Herz ist so der Motor, da ist die Schilddrüse eben das Gaspedal. Und man kann eben mehr drauf steigen auf das Gaspedal, würde dann bedeuten eben eine Überfunktion. Und wenn es zu wenig gedrückt ist, das Gaspedal, dann hat das die Auswirkung der Unterfunktion gleichbedeutend mit den entsprechenden einschlägigen Symptomen. Wenn wir beginnen bei der Schilddrüsenüberfunktion, so sind die Symptome ganz klassischerweise starkes Herzklopfen, Schweißausbrüche, Gewichtsabnahme, Unwohlsein, auch Schlaflosigkeit, Blutarmut kann auch vorkommen, bei Frauen Zyklusunregelmäßigkeiten, Verdauungsprobleme und dementsprechend entgegengesetzt ist bei einer Unterfunktion ist eben so, dass Patienten dann eher müde sind, träge, haben Konzentrationsprobleme. Das sieht man beispielsweise auch bei Kindern und Jugendlichen, kann sich das Lernschwierigkeiten manifestieren. Oftmals auch so eine trockene, teigige Haut kann sein. Wichtiges Thema, auf das wir dann vielleicht später noch im Detail zu sprechen kommen, ist dann auch verschiedene Lebensphasen, wie zum Beispiel Kinderwunsch, Schwangerschaft und so weiter. Da hat das natürlich dann eine ganz wesentliche Bedeutung und auch bei einer geringeren Ausprägung der Funktionsstörung dann schon von hoher Relevanz.
Also da sind wir schon mittendrin. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist die Schilddrüse manchmal mit mehr Gas unterwegs und manchmal mit weniger? Woher kommt es denn eigentlich, dass die Schilddrüse manchmal nicht so tut, wie sie soll?
Ich möchte ein bisschen ausholen. Es war so, dass früher eigentlich bei Schilddrüsenerkrankungen der sogenannte Kropf im Vordergrund gestanden ist. Das bedeutet Knoten in der Schilddrüse. Die Ursache war eben ein Jodmangel. Das war viele Jahre, Jahrzehnte der Fall. In diesen Fällen war eigentlich die Funktionsstörung so nicht im Vordergrund stehend. Das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte geändert und es ist jetzt eigentlich eher so, dass durch Autoimmunerkrankungen, welche generell im Steigen begriffen sind, gerade auch die Schilddrüse betreffen. Also Schilddrüsenfunktionsstörungen auf Basis einer Autoimmunerkrankung sind im Zunehmen begriffen und gehören generell zu den häufigsten Autoimmunerkrankungen. Und da kann man im Prinzip zwei Gruppen von Erkrankungen unterscheiden. Solche Autoimmunerkrankungen, welche zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen und solche, die zu einer Überfunktion führen. Der dahinterstehende Mechanismus beruht auf Antikörper, die gebildet werden. Das Immunsystem spielt quasi verrückt und stimuliert einerseits die Schilddrüse im Falle einer Unterfunktion und in Überfunktion und im Falle einer Unterfunktion sind die Antikörper daran beteiligt, dass im Schilddrüsengewebe zerstört wird, zugrunde geht. Ne? Und das ist eigentlich so der hauptsächliche Grund.
Kann man sagen, ist es genetisch, genetische Veranlagung, hat das was mit dem Lebensstil zu tun? Kann man da irgendwelche Einschränkungen treffen?
Es ist sicherlich eine genetische Basis. Man kann nicht sagen, dass das eins zu eins weitervererbt wird, aber es sind sicher Faktoren, genetische Faktoren, die da eine wesentliche Rolle spielen. Punkt eins. Punkt zwei, spielt das Geschlecht auch eine wichtige Rolle? Also gerade Frauen sind häufiger von Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse betroffen und es sind auch zufällige Faktoren, die in dem Sinn noch nicht erforscht sind, die da sicher auch eine Rolle spielen. Fakt ist, dass die häufigste Unterfunktion oder Grund für die Unterfunktion eben die sogenannte Hashimoto-Thyreoiditis ist und die kommt mit einer Häufigkeit von circa 6 bis 8 Fällen auf 1000 Personen vor in unseren Breiten, Tendenz steigend.
Also doch recht häufig, also muss man sich echt mal verdeutlichen. Und vor allem, das stelle ich mir auch so vor, auch die Symptome, die Sie genannt haben, das sind ja lauter Dinge, die könnten ja von überall verursacht werden. Also da denkt man nicht, wenn ich jetzt zu viel müde bin, die ganze Zeit denke ich nicht automatisch, alles gut an der Schilddrüse liegen. Also es wird auch Fälle geben, die man wahrscheinlich gar nicht erkennt oder erst sehr spät erkennt vielleicht auch.
Das ist richtig, also gerade Schilddrüsenerkrankungen können sehr unspezifisch sein und werden mitunter auch fehlinterpretiert, gerade diese Symptome. Es ist so, dass einerseits viele Patienten zum Beispiel mit einer Schilddrüsenüberfunktion auf einer Psychiatrie landen aufgrund der Symptomatik oder auf einer Kardiologie. Auf der anderen Seite werden Patienten, die zum Beispiel Probleme haben mit der Gewichtsabnahme, auch zugewiesen mit der Verdachtsdiagnose einer Schilddrüsenunterfunktion, wobei das nicht zwangsläufig assoziiert sein muss. Und gerade wenn Menschen älter werden, dann sind natürlich andere Symptome, die da überlagert sind und so gesehen auch Schilddrüsenfunktionsstörungen oftmals nicht wirklich erkennen lassen. Und gerade da ist schon auch sehr wichtig, dass man auch an die Schilddrüse denkt, ne? Weil viele Erkrankungen, zum Beispiel im Alter Herzrhythmusstörungen, verschlimmert werden durch eine Schilddrüsenüberfunktion zum Beispiel oder auch eine Osteoporose, eine vorbestehende Osteoporose wird aggraviert, verstärkt eben durch eine Überfunktion der Schilddrüse, nicht? Und da muss man natürlich schon frühzeitig auch eingreifen, damit man eben diese Folgeerscheinungen dann auch beheben kann oder verbessern kann.
Also die Schilddrüse spielt so ein bisschen mit in dem Konzert an diversesten Dingen und hat einen großen Einfluss darauf. Wie wird denn die Schilddrüse überhaupt untersucht? Wie schaut denn sowas aus und wie standardmäßig wird denn das gemacht? Wird das zum Beispiel bei einer klassischen Vorsorgeuntersuchung, bei der gesunden Untersuchung mitgemacht?
Grundsätzlich gehört zur Abklärung natürlich in erster Linie die ausführliche Anamnese, das Patientengespräch und dann in weiterer Folge auch die klinische Untersuchung, sprich der Tastbefund der Schilddrüse am Hals. Das ist natürlich im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung ganz essentiell, dass das entsprechend mitgemacht wird. Und dann obliegt es natürlich schon dem Untersucher, dem Allgemeinmediziner, die Schlüsse zu ziehen, nicht? Und entsprechend dann bei Verdacht einer Funktionsstörung eine weitere Abklärung einzuleiten.
Also das heißt, man tastet auch tatsächlich eine Größenveränderung oder ein eben, wenn irgendwas ein Gewächs ist oder irgend so.
Richtig, ja, genau. Man kann das tasten, gerade wenn es eine Vergrößerung ist. Da ist natürlich auch Knotenbildung in der Schilddrüse, kann durchaus zum Beispiel mal auch eine bösartige Veränderung dahinter stehen. Also insofern ist das schon immer wichtig. Also einerseits die Morphologie und andererseits die Funktionalität der Schilddrüse. Und die Funktionalität, das kann man anhand bestimmter Symptome eben eruieren, dass das eben daran gelegen sein kann. Deshalb ist es natürlich immer wichtig, beide Aspekte sozusagen sich anzuschauen. Und die weiterführende Untersuchung geht dann auch zum Beispiel am Nuklearmedizinischen Institut oder beim Nuklearmedizinischen Facharzt, wo man sich dann genauer anschaut mittels Ultraschall, ob Veränderungen in der Schilddrüse selbst sind, ob Knotenbildungen sind, ob Zysten sind, ob die Echogenität, bildliche Darstellung des Gewebes in Ordnung ist. Das ist das eine. Und dann das andere natürlich die Blutabnahme. Das ist ganz, ganz wichtig. Da schaut man sich die Schilddrüsenwerte im peripheren Blut an und natürlich auch Antikörper können bestimmt werden. Und daraus kann man dann im Gesamtpaket sozusagen dann Beurteilung abgeben. Wenn knotige Veränderungen in der Schilddrüse sind, dann ist natürlich eine nuklearmedizinische Untersuchung auch ganz essentiell, die sogenannte Schilddrüsenszintigraphie, welche geringe Strahlenbelastung bedeutet, aber ganz wichtig eben für die Diagnosefindung dann ist.
Wie kann man sich diese Untersuchung vorstellen, nuklearmedizinische Untersuchung? Das klingt schon spannend auch, also wir müssen da, nicht jeder hat das schon machen lassen.
Nuklearmedizinische Untersuchung ist eigentlich sehr, wenn man so sagen kann, harmlose Untersuchung. Sie tut nicht weh, es klingt vielleicht heftiger, als es tatsächlich ist. Also man kriegt radioaktives Mittel gespritzt, welches eine Halbwertszeit von gerade ein paar Stunden aufweist und in ganz, ganz niedrigen Dosen. Also sprich, die radioaktive Belastung ist vernachlässigbar. Man darf diese Untersuchung nicht durchführen bei Schwangeren und ansonsten zum Beispiel bei kleinen Kindern oder so ist nicht obligatorisch, aber ansonsten ist das jetzt nicht gefährlich. Und man kann dadurch eruieren, zum Beispiel, ob Knoten in der Schilddrüse vermehrt Schilddrüsenhormon produzieren. Man spricht dann auch von sogenannten heißen Schilddrüsenknoten. Und das Umgekehrte, wenn es weniger gebildet wird, dann sind das sogenannte kalte Knoten. Und bei diesen kalten Knoten muss man besonders auch Augenmerk drauflegen, weil das auch unter Umständen maligne sein kann, also ein bösartiger Tumor dahinter stehen kann. Nicht? Also insofern ist das eben ganz wichtig und ganz eine Besonderheit der Schilddrüse, weil das dann auch mit dem zugrunde liegenden Jodstoffwechsel im Zusammenhang steht. Und das kann man eben mit dieser nuklearmedizinischen Diagnostik gut durchführen.
Mhm. Angenommen, jetzt war jemand bei Ihnen, hat sich das durchchecken lassen, man kommt jetzt drauf, okay, es besteht eine Schilddrüsenunterfunktion. Fangen wir mal mit der an. Was passiert dann? Welche Therapien werden dann vorgeschlagen? Was wäre so der klassische Weg?
Da muss man natürlich auch unterscheiden, differenzieren. Wie kann man eine Schilddrüsenunterfunktion feststellen? Am Beginn ist ein Laborwert, ne? Da ist ganz wichtig eben dieser sogenannte TSH-Wert, das ist eigentlich ein Hormonwert, der von der Hirnanhangsdrüse ausgeschüttet wird und quasi die Schilddrüse stimuliert. Und wenn der erhöht ist, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die Schilddrüse zu wenig arbeitet. Also es ist also ein Rückkupplungsmechanismus und an dem kann man es recht gut eruieren, ob da eine Funktionsstörung vorliegend ist, ob sie manifest ist. Das heißt, wenn die Schilddrüsenhormonwerte auch schon verändert sind. Und da muss man dann natürlich reagieren und gegebenenfalls da hier auch medikamentös eingreifen. Und es spielt eine ganz große Rolle, ob es sich zum Beispiel um einen 75-jährigen Patienten handelt mit einer kardialen Vorerkrankung. Da ist man sehr zurückhaltend, wenn da der TSH-Wert erhöht ist und eigentlich quasi Richtung Schilddrüsenunterfunktion geht, wird man dann noch kein Schilddrüsenhormon geben, wird man sehr zurückhaltend sein, weil man auch weiß, dass das günstig fürs Herz ist. Auf der anderen Seite, wenn eine jüngere Patientin zum Beispiel kommt mit Kinderwunsch, da ist man dann schon sehr früh dran. Also wenn nur ganz marginal zum Beispiel der TSH-Wert erhöht ist oder noch im Referenzbereich gelegen ist, aber bestimmte Symptome darauf hinweisen, dass sich da eine Schilddrüsenfunktionsstörung anbahnen könnte, eine Unterfunktion, wird man schon frühzeitig mit einem Medikament beginnen, also mit einem Schilddrüsenhormon. Dieses Schilddrüsenhormon ist gleich wie das körpereigene Hormon und wird in Tablettenform täglich eingenommen. Damit kann man diese Unterfunktion gut behandeln.
Das klingt nach einer sehr wirkungsvollen Behandlung. Oder ist es durchaus schwierig?
Es ist eigentlich gut zu behandeln, ist auch gut verträglich, muss man sagen. Also gerade wenn es um eine Unterfunktion geht, das kann man ersetzen. Wichtig einfach, dass wirklich das Medikament dann regelmäßig eingenommen wird, morgens nüchtern. Und wirklich jeden Tag eingenommen wird, weil das Schilddrüsenhormon im Unterschied eben zum Beispiel zu Stresshormonen, Cortisol und so weiter, ein quasi Spiegelhormon ist. Also das sättigt sich im Blut auf und erreicht dann ein gewisses Niveau. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern das geht über mehrere Tage, Wochen bis 2-3 Monate und dann kann man das wirklich sehen. Und da muss man eben dann schon konsequent dahinter sein, dass halt das wirklich auch täglich dann eingenommen wird. Ne? Das lässt sich eigentlich recht gut behandeln und wie gesagt, das ist eben gerade zum Beispiel bei Frauen im gebärfähigen Alter, wenn es um Kinderwunsch geht, ein ganz wichtiges Thema auch.
Dass man dann den Kinderwunsch doch tatsächlich in Realität umsetzen kann, braucht es auch dann diese Medikamentierung?
So ist es. Also das ist ein Puzzlestein dafür. Man muss dazu sagen, wir haben zum Beispiel an unserem Institut eine gute Kooperation mit dem Kinderwunschzentrum. Wir sind Teil des Kinderwunschzentrums auch in dem Fall und gerade wenn es um Schilddrüsenerkrankungen geht, kommen diese Frauen auch zu uns und da ist das natürlich ein wichtiger Aspekt, aber vielfach nicht der einzige Aspekt, aber gerade auch unterstützend, dass dann Schwangerschaft in welcher Form auch immer, ob auf natürlichem Weg oder durch künstliche Befruchtung dann zustande kommt.
Und dafür brauche ich einfach die Schilddrüse, dass die ordentlich funktioniert.
So ist es. Das ist ganz essentiell dabei.
Jetzt haben wir eben über die Unterfunktion gesprochen. Jetzt gehen wir in die andere Richtung. Was ist, wenn man draufkommt, okay, es ist eine Überfunktion vorhanden, was machen wir dann?
Bei einer Überfunktion gibt es eben auch verschiedene Ursachen. Ich möchte jetzt einmal primär jetzt beginnen mit der Autoimmunhyperthyreose, wie man es im Fachbegriff auch bezeichnet, sogenannte Basedow-Erkrankung. Dabei sind eben Antikörper, die eben die Schilddrüse stimulieren. Es kommt dann zu einer deutlichen Schilddrüsenüberfunktion. Die Patientinnen und Patienten klagen eben über starkes Herzklopfen, Gewichtsabnahme, Schweißausbrüche, wie schon erwähnt eben. Und in diesem Fall geht es eben primär darum, diese Schilddrüsenfunktion zu bremsen. Da gibt es eben auch bestimmte Medikamente dafür, sogenannte Thyreostatika, die dann auch regelmäßig eingenommen werden. Und da ist natürlich schon so, dass man genau hinschauen muss. Nicht? Also im Unterschied zum Schilddrüsenhormon, welches eigentlich sehr gut verträglich ist und äquivalent dem eigenen Schilddrüsenhormon, sind das eben wirklich sehr potente Medikamente, welche auch durchaus ernstzunehmende Nebenwirkungen haben können. Nicht? Also das muss man dann im Auge behalten, auch durch Blutbildkontrollen und so weiter. Nicht? Und diese Medikamente sind aber ganz, ganz wichtig, um die Schilddrüse da in den Griff zu bekommen. Fürs Erste bei der Basedow-Erkrankung, dieses Medikament muss dann doch über längere Zeit, sprich sollte über ein Jahr hinweg eingenommen werden, auch wenn sie die Schilddrüsenfunktion einpendelt, besser wird, weil diese Erkrankung dazu neigt, wieder aufzutreten. Man spricht auch von einer rezidivierenden Autoimmunhyperthyreose. Und je länger das man primär behandelt, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit wieder auftritt. Nicht? Und es gibt den Begriff auch der sogenannten Basedow-Persönlichkeit, dass einfach die Patienten auch psychisch in dem Fall durchaus sehr darunter leiden. Also sie sind sehr agitiert, aufgeregt, nervös. Und das ist natürlich dann schon auch ein großes Problem, weil es sehr belastend sein kann. Und in gleicher Weise natürlich auch, wenn es gerade um Kinderwunsch geht, Schwangerschaft auch von hoher Relevanz ist.
Wenn Sie von Nebenwirkungen sprechen, worum geht's da?
Diese Thyreostatika können allergische Reaktionen hervorrufen, sprich zum Beispiel Jucken auf der Haut oder Ausschlag kann auftreten. Es kann aber auch schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten, eine sogenannte Agranulozytose. Dabei kommt es eben zu einem deutlichen Abfall der weißen Blutkörperchen und das kann durchaus lebensbedrohlich sein, weil dadurch eben Sepsis auftreten kann, also wirklich so eine Blutvergiftung, weil einfach das Immunsystem dann nicht mehr in der Lage ist, Infekte abzuwehren. Also das ist eine schwerwiegende, ist zwar seltene, aber durchaus schwerwiegende Nebenwirkung, zum Beispiel von diesen Thyreostatika, die da eingenommen werden, auch auf die Leber. Leberwerte können beeinflusst werden. Also so gesehen muss man da schon genauer drauf schauen. Und was noch dazu kommt, dass diese unter Umständen sehr rasch anschlagen, wie wir dazu sagen, und die Werte oftmals deutlich runtergehen und infolgedessen es kippen kann quasi, dass die dann innerhalb kürzester Zeit diese Patientinnen und Patienten in eine Unterfunktion reingehen, nicht mit den allen negativen Konsequenzen. Also deshalb gerade am Beginn einer solchen Behandlung muss man engmaschig kontrollieren, 7 Tage, dann vielleicht 14 Tage und so weiter, nicht? Und dann sieht man, wie die subjektive und objektive Verträglichkeit ist, ob irgendwelche Nebenwirkungen auftreten und dann kann man das entsprechend anpassen. Ist durchaus ein bisschen eine heikle Sache, aber unumgänglich.
Damit es besser werden kann. Wann ist denn oder wann wäre denn ein operativer Eingriff notwendig bei der Schilddrüse?
Wie ich schon erwähnt habe, ist bei Basedow-Erkrankung so, dass es in bestimmten Fällen die Krankheit halt nicht im Griff zu bekommen ist, dass halt diese Überfunktion dann persistiert über ein Jahr hinaus oder zum Beispiel die Krankheit immer wieder kommt, nur ein zweites, drittes Mal, und dann ist natürlich schon so, dass man das sogenannte Thiamazolisis Thyreostaticum nicht dauernd geben kann, sondern da muss man halt dann therapeutisch einschreiten und quasi das kranke Organ dann auch behandeln, sprich entfernen. Es ist für viele Patientinnen und Patienten oftmals sehr schwer verständlich, dass man dann wirklich so radikale Schritte setzen muss und die Schilddrüse rausnehmen muss, aber es ist wirklich so, das lässt sich einfach nicht in den Griff bekommen und natürlich auch die Nebenwirkungen, Blutbildveränderungen und so weiter vom Thyreostatikum können dann überhand nehmen. Und in solchen Fällen ist natürlich dann es sehr wichtig, den Chirurgen dann auch mit einzubeziehen. Man bespricht es dann auch mit den Patientinnen und Patienten, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Hauptsächlich wird eine Operation angestrebt, welche dann wirklich unmittelbar wirksam ist. Als zweite Option besteht eine nuklearmedizinische Therapie zur Verfügung, wo eben radioaktives Jod gegeben wird, das Jod 131. Und dieses Jod kann dann die Schilddrüse zerstören. Das ist eben so der unblutige Zugang. Funktioniert auch sehr gut, wird meistens eher dann bei Patientinnen und Patienten mittleren und älteren Alters favorisiert. Genau, aber grundsätzlich sind das eben die zwei Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Wenn das Thyrostatikum, also das Medikament, nicht mehr möglich ist, um eine definitive Sanierung dieser Schilddrüsenüberfunktion herbeizuführen.
Wir haben ja jetzt vorher gesagt, wie wichtig die Schilddrüse für unser Wohlbefinden, für den Stoffwechsel ist. Wie lebt es sich dann ohne Schilddrüse eigentlich?
Also ohne Schilddrüse ist eben trotz all dem, wenn man jetzt sich das natürlich ansieht, wie man da vorgehen muss. Es gibt eh nur einen Weg, das heißt, man gibt Schilddrüsenhormon in der Form, dass eben diese Tablette da täglich in der Früh eingenommen wird. Durchaus ist gut möglich. Nicht? Mhm. Also natürlich, wenn man das körpereigene Hormon zur Verfügung hat, dann ist es schwer verständlich, dass man das auf die Art und Weise auch hinbekommt. Aber das ist eigentlich kein Problem. Es ist am Anfang natürlich ein Anpassungsprozess. Man muss das halt immer dosieren und schauen, bis sie raufgehen, mit der Dosierung runtergehen, je nachdem. Und dann sieht man eh so einen Optimalbereich, einerseits auf Basis der Laborwerte und andererseits ist natürlich auch das subjektive Empfinden von den Patientinnen und Patienten entscheidend. Und das muss man dann einfach in weiterer Folge austarieren, aber es ist de facto ident. Also es ist deshalb nicht die prognostische Einfluss auf die Lebenszeit oder sonst etwas. Also es ist überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil, wenn man da zum Beispiel an diese Überfunktion vom Typ der Basedow-Erkrankung denkt, da ist es sehr schwierig, das Rauf und Runter, Überfunktion und Unterfunktion auch psychisch gesehen für die Betroffenen ist das eine große Herausforderung und oftmals eine große Schwierigkeit, damit fertig zu werden. Da ist oftmals dann wirklich viel besser von physischer und psychischer Seite, wenn das dann wirklich behoben wird und kontinuierlich das Schilddrüsenhormon eingegeben wird. Und das hat natürlich auch positive Effekte, gerade wenn man an jüngere Frauen denkt, wenn es dann um Kinderwunsch und so weiter geht. Ne? Das ist sicher ganz ein wichtiger Aspekt.
Also ein langes Leben mit guter Lebensqualität. Durchaus möglich.
Auf alle Fälle, auf alle Fälle, ja.
Im Vergleich zu der Alternative, die man eben vorher dann erlebt hat,
so
oft.
Ist es. Mhm.
Jetzt haben Sie vorher schon das Thema Hashimoto angesprochen. Vielleicht plaudern wir über dieses Thema noch ein bisschen, weil ich jetzt subjektiv das Gefühl habe, das taucht immer mehr auf. Immer wieder erzählt man wieder, Hashimoto hin und Hashimoto her. Machen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Worum geht's überhaupt? Warum wird das gefühlt mehr oder wird's wirklich mehr?
Ist eine gute Frage, nicht? Es ist, wie schon erwähnt, einfach, nachdem andere Autoimmunerkrankungen auch in die Höhe gehen, ist es dieses Phänomen durchaus auch bei der Schilddrüsen-Autoimmuntyropathie, wie man das auch im Fachjargon bezeichnet, feststellbar. Also das ist sicherlich ein Faktum, diese Autoimmunerkrankung. Inwiefern da externe Faktoren dann auch eine Rolle spielen, ist natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Aber man muss ja dazu sagen, es gibt ja auch einen graduellen Unterschied. Definitionsgemäß in der Hashimoto-Thyreoiditis, wenn diese Antikörper im Blut erhöht sind, meistens auch mit Veränderungen im Ultraschall, die ganz typisch darauf hinweisen. Aber das muss noch nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Funktion massiv eingeschränkt ist, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess, der oftmals über Monate und Jahre hinweg geht. Nicht? Und da kann man schon auch das positiv beeinflussen. Nicht? Es ist nicht nur so, dass man da, wenn es jetzt eine euthyreote Funktionslage vorliegend ist und die Antikörper erhöht sind, dass man gleich mit Schilddrüsenhormon beginnen muss. Nicht? Das ist einfach schon von der Lebensweise her, dass man drauf schaut, es gibt bestimmte Mikronährstoffe, Selen und so weiter, die durchaus da positiv auch einwirken können. Mhm. Vitamin D etc., gesunde Lebensweise, Gemüse und so weiter, kann man das schon auch hinauszögern sozusagen, diesen Prozess, dass dann eher das später dann mit der Schilddrüsenhormongabe man beginnen muss. Nicht? Wie gesagt, es ist eigentlich im Zunehmen begriffen und es ist natürlich so, dass man das auch immer gemeinsam sich anschauen muss, wie geht's Ihnen damit, haben Sie die Symptome und da muss man auch schauen, wenn der TSH-Wert so grenzwertig ist und einschlägige Symptome vorhanden sind, dass man versuchsweise mal beginnt mit Schilddrüsenhormon. Wie gesagt, damit kann man nicht viel falsch machen, man soll es halt nicht überdosieren, aber ansonsten ist das relativ harmlos und da muss man schauen, wie es jemand damit geht. Nicht? Umgekehrt ist natürlich so, dass einfach durch bestimmte Lifestyle-Phänomene, wie ich dazu sagen möchte, einfach durch diese Ernährungsweise und so, man gewisse Symptome und Anführungszeichen bekommt, die halt eine Schilddrüsenunterfunktion irgendwie erahnen lassen würden, obwohl das nicht der Fall ist. Nicht? Und da ist natürlich dann immer das Bedürfnis, klassischerweise oftmals Frauen mittleres Alter, Gewichtsprobleme, die kommen und sagen, das muss die Schilddrüse sein, bitte geben Sie mal ein Hormon oder dann sieht dieses und jenes nicht. Aber da muss man sagen, da gibt es Limitationen. Nicht? Und man muss auch aufpassen, man weiß zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, dass Schilddrüsenhormon wirklich an vorderster Stelle ist mit der Verschreibung. Nicht? Und es wird oftmals so als Lifestyle-Medikament auch zu viel verschrieben. Also man darf es nicht übertreiben. Nicht? Gerade in der Welt der Reichen und Schönen ist das mitunter auch ein Thema, dass man sagt, okay, Schilddrüsenhormon, da werde ich schlank, bin ich agil, bin ich geistig fit und so weiter. Nicht? Also da muss man dann auch aufpassen, dass das nicht zu viel gegeben wird. Zumal einfach auch von der therapeutischen Breite her da kein großes Problem besteht. Aber es wird halt sehr häufig und mitunter möglicherweise auch zu viel verschrieben. Also man muss immer kritisch hinterfragen.
Gibt es da auch Nebenwirkungen, wenn man wirklich zu viel davon nimmt, wenn man es vielleicht gar nicht so dringend braucht, aber es ist halt praktisch, wenn man schneller abnimmt? Ja.
Ja, wie gesagt, man muss da schon aufpassen, nicht? Vor allem, es ist einfach nicht so der akute Einfluss, der unmittelbare Einfluss, der da ein Problem darstellt, sondern eher der langfristige Einfluss, sprich wenn das über viele Jahre hinweg eingenommen wird, gerade wenn es bei Frauen zum Beispiel das Thema Osteoporose, nicht? Das ist ja so, dass das nicht von heute auf morgen auftritt, diese Erkrankung, sondern über längere Jahre, nicht? Und da gibt es eben verschiedene Einflussfaktoren. Wenn da Schilddrüsenhormon zu hoch dosiert wird, über viele Jahre eingenommen wird, dann wird natürlich auch die Osteoporose beschleunigt, nicht? Und da muss man auf alle Fälle aufpassen, auch Herzrhythmusstörungen und so weiter, nicht? Also so gesehen muss man da schon auf alle Fälle eher restriktiv vorgehen, beziehungsweise auch natürlich kritisch hinterfragen bezüglich der Indikationsstellung für dieses Medikament.
Ich spreche in diesem Podcast ja ganz viel über die verschiedensten Organe und den Körper und es sind ganz viele Erkrankungen, die halt Alterserscheinungen sind, weil sich die Gelenke abnützen, weil man halt irgendwann schlechter sehen oder schlechter hören und so weiter. Ist das bei der Schilddrüse auch so, dass es im zunehmenden Alter einfach mehr Beschwerden gibt? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, das ist jetzt übers Alter verteilt, eben auch bei Jungen schon?
Man muss halt bei einschlägigen Symptomen sicher in gleicher Weise bei jüngeren wie bei älteren Patienten drauf schauen. Ich gebe Ihnen recht, es ist auf alle Fälle schon so, dass wie bei anderen Organsystemen natürlich auch die Schilddrüse über die Jahre hinweg verschiedene Veränderungen aufweist, die dann auch wirklich die Funktion beeinträchtigen. Das heißt, also im Alter wird sicher die Funktion sich ändern, einfach aufgrund von Sklerosierungen und so weiter im Organ selbst, Knotenbildungen etc. Nicht? Also gerade bei älteren Patienten ist eher dann die Knotenbildung im Vordergrund stehen. Da sieht man viele Knoten, muss man dann eher differenzieren, besteht da Gefahr, dass da zum Beispiel sich ein Tumor entwickeln kann und so weiter. Nicht? Aber es ist sowohl für junge als auch für ältere Menschen sicher wichtig, auf die Schilddrüse zu schauen, weil es einfach unterm Strich große Bevölkerungspopulation, wenn man so sagen kann, betrifft, nicht? Und Einfluss nimmt und vielleicht auch nicht so im Bewusstsein steht wie andere Erkrankungen, Herz-Kreislauf, Krebserkrankungen und so weiter, weil einfach da die Konsequenzen anders sind, aber doch sehr beeinflussend sind. Und bei älteren Patienten ist es durchaus auch wichtig, die Schilddrüse sich anzuschauen, weil natürlich andere Komorbiditäten vorhanden sind, wie zum Beispiel irgendwelche neurodegenerativen Erkrankungen, Parkinson-Erkrankung, wo man verlangsamt ist und so weiter, oder degenerative Veränderungen wie Alzheimer. Und da muss man natürlich auch schauen, ob nicht begleitend da auch Schilddrüsenfunktionsstörung noch zusätzlich bestehen kann. Also das muss man schon sich anschauen. Es unterm Strich steigt die Erkrankungshäufigkeit im Alter, aber es ist durchaus auch bei jüngeren Menschen schon ein Thema. Nicht? Das ist der Punkt.
Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Es ist so, dass Frauen von Schilddrüsenerkrankungen häufiger betroffen sind, nicht? Und in erster Linie beruht das darauf, wie schon erwähnt, auf der höheren Wahrscheinlichkeit, dass Autoimmunerkrankungen bei Frauen auftreten, und da ist die Schilddrüse ganz an erster Stelle eben zu sehen. So, 4 von 1000 Frauen sind zum Beispiel bei Hashimoto betroffen, 4 von, und ein Mann von 1000 Männern ist betroffen. Nicht? Und Häufigkeit ist da nochmal angeführt, Schilddrüsenerkrankung 6-8%, Tendenz steigend, nicht? Ob man da ein bisschen die Zahlen dazu auch hat.
Genau, Herr Doktor, Sie haben schon einen Zettel mitgenommen, das ist erlaubt. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel besprochen, und jetzt ist auch ein bisschen das Thema Lebensstil gefallen, und ich rede auch gerne über Vorsorge. Auf was sollte ich denn schauen, damit es meiner Schilddrüse gut geht? Was wären denn so Ihre Tipps zum Schluss noch, damit man zumindest einmal vom Lebensstil, von dem, was ich selbst beitragen kann, dass mein Möglichstes getan habe?
Ganz essentiell sind natürlich Spurenelemente für die Schilddrüse. Das Schilddrüsenhormon beinhaltet eben auch das Jodmolekül. Jod ist eben sehr wichtig, dass das eben ausreichend aufgenommen wird. Das war gerade in früheren Jahrhunderten in unseren Breiten ein großes Problem, die Unterversorgung. Deshalb kam es auch zur Bildung der Kröpfe. Also dieser Knoten in der Schilddrüse, das wurde dann behoben durch die Jodsalzprophylaxe, wo eben Jodid in das Salz beigemengt wurde. Das hat da einen großen Effekt, ist wichtig. Das ist auch zum Beispiel in der Schwangerschaft, dass man Jod zuführt, weil das eben wirklich so der Brennstoff sozusagen für das Hormon ist. Das wird eben dann da eingebaut auch. Also da sollte man drauf schauen, eben durch diese, das ist auch in verschiedenen, in Gemüse, Kohl, Brokkoli und so weiter enthalten, auch Vitamin D zum Beispiel ist ein wichtiger Aspekt, Vitamin D, es gibt auch andere Spurenelemente, Selen und so weiter, in Paranüssen ist das enthalten, dass man da auch durch die Nahrung zu sich nehmen kann. Das ist auf alle Fälle wichtig zu beachten. Auf der anderen Seite sollte man auch wissen, bei Fluoriden-Erkrankungen der Schilddrüse, also Entzündungen, Hashimoto-Thyreoiditis, Basedow-Erkrankungen, in diesen Fällen sollte man allerdings sehr zurückhaltend mit Jod sein, nicht? Weil wenn schon einmal die Krankheit vorliegend ist, dann ist es eher, dass das Ganze dann wie Zunder angeheizt wird, nicht? Also da muss man sehr aufpassen, da sollte man eher zurückhaltend sein. Das betrifft dann eben zum Beispiel Seealgen und so weiter von der Nahrung her. Seefisch kann schon vereinzeltes zu sich nehmen, aber man soll es nicht vermehrt dann zu sich nehmen, weil das dann schon Risiko auch darstellt, dass der Krankheitsprozess noch weiter angefeuert wird.
Und überall, wie immer, sich wirklich an den Experten, an die Expertin wenden, bevor wir jetzt anfangen herumzudoktern mit irgendwelchen Dingen, sich immer durchchecken zu lassen.
So ist es. Also wenn es einschlägige Symptome gibt, ist es sicher günstiger, mal an erster Stelle einmal zum Hausarzt zu gehen. Wie gesagt, es muss nicht nur die Schilddrüse sein, es kann auch andere Ursachen haben. Das kann man dann mal so wiedergeben, nicht? Und der Hausarzt macht sich dann eher Bild, und der kann dann Schlüsse ziehen draus und gegebenenfalls Blutabnahme durchführen, wo man das dann schon auch vorab ein bisschen einschätzen kann, in welche Richtung das geht. Aber ansonsten ist sicherlich günstig, dass man das auf alle Fälle über die Fachdisziplinen dann macht. Genau, und da ist natürlich erster Ansprechpartner mal der Hausarzt, genau.
So ist es, oder die Hausärztin, wir wollen ja dann nicht niemanden ausschließen. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Zum Schluss die Frage, die alle hier hingeworfen kriegen von mir. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich tun, die Sie gesund und glücklich macht?
Ja, ich glaube, das Wichtige für mich ist, ich bin jetzt gerade überlegt, soll ich daherfahren mit dem Auto oder soll ich zu Fuß gehen, und ich bin zu Fuß hierher gegangen vom Kepler Universitätsklinikum. Das hat mir sehr gut getan, ich habe es geschätzt, es hat leicht draußen geschneit, ich habe frische Luft gehabt, und das ist sicherlich ein ganz guter Aspekt.
Bewegung in den Alltag zu bringen.
So ist es.
Das ist sicher eine gute Idee. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Gespräch, für die spannenden Einblicke.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und für alle, die sagen, sie können nicht genug bekommen von den Podcast-Folgen, es gibt sie natürlich alle gesammelt auf nachrichten.at/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Uns gerne auch folgen auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Ich empfehle an dieser Stelle auch immer, den Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten zu lesen, immer mittwochs und auch online natürlich alles gesammelt auf nachrichten.at. In diesem Sinne, lies und hör was Gescheites. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.